Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel, ich bin hier einer der Pastoren und ich freue mich, dass ihr heute hier seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr heute diesen Gottesdienst ja, mitbesucht und daran teilnehmt. Und ja, wunderschön. Ich bin am 5.12. umgezogen von 160 Quadratmeter auf 104 ungefähr. So. Und wir wussten, das geht nicht gut. Ne? Also von 160 auf 104 Quadratmeter, das geht so nicht gut. Wir müssen ein bisschen was machen zu Hause und haben dann gesagt, gut, vor dem Umzug müssen wir erstmal ein bisschen aussortieren. Und meine Frau und ich haben gesagt, gut, dann fangen wir oben im Dachgeschoss an auszusortieren. Haben wir Dachboden aussortiert. Wer hat den Dachboden von euch voll? Ja. Gut. Es gibt Leute, die trauen sich nicht zu melden, aber ich denke mal, ihr kennt das. Ja? Also, ne, ich habe am Dachboden angefangen, weil ich habe gedacht, hier, das, irgendwie drückt das ja. Ne? Du liegst im Bett und irgendwie weißt, der Dachboden ist voll und du musst umziehen. Fängst du oben an, ist einfach ein schöneres Gefühl, ne, wenn oben aufgeräumt ist. Ja. Und dann haben wir uns langsam durchs Haus gearbeitet, durch die Zimmer, bis in den Keller. Und ich glaube, wir hatten dreimal Sperrmüll. Aber ich glaube, man darf nur zweimal haben im Jahr, ne? Aber wir hatten dreimal. Ja, also dreimal Sperrmüll gehabt und dann waren wir so einen Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, jetzt können wir umziehen. So, wir haben jetzt viel aussortiert, wir haben die im Griff, die Sachen, und ich weiß noch, ich habe den Sven gefragt, ob der oder Sven hat mir angeboten, einen LKW zu besorgen, und dann hat er gefragt, was brauchst du denn, ne, 3,5, 7,5, 10, 12 Tonnen, 40, ja, Sven, 3,5 reichen, ja. Ach komm, vielleicht ein 7,5 Tonner. Was war's? Ein 10 Tonner? 15 Tonner. Das war dann ein 15 Tonner. Und ich war echt erstaunt. Ja, ich war echt erstaunt, dass wir zweimal fahren mussten. Wir mussten echt zweimal fahren. Genau. Und ich musste dann im Nachhinein noch ein paar Mal fahren, weil wir doch nicht alles mitgenommen hatten, weil ich habe ganz vergessen, dass wir noch so einen Schuppen hatten und in dem Schuppen waren da auch noch Sachen drin. Das hat mich ganz erstaunt. Naja, und dann haben wir die Sachen genommen und Carlos hat geholfen und der hat die Sachen dann wie bei Tetris so in die Garage reingestapelt. Ja, das war echt schön, ne? Hat alles reingepasst, toll. Ist nur blöd, wenn du Sachen haben willst, ne? Und ist alles so verschachtelt und du musst erstmal das abbauen, um da reinzukommen, das zu kriegen. Und im Endeffekt ist es so, jetzt haben wir die Möbel aufgebaut, alles aufgestellt, wir haben die Kartons soweit ausgepackt und wisst ihr was? Ich habe schon wieder Sperrmüll bestellt. Es ist immer noch zu viel. Und jetzt lag ich im Bett die Tage und ich wusste unten im Keller, da musst du aufräumen und Ordnung machen. Ja, du musst das alles mal sortieren. Und da habe ich so gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Lust, das zu sortieren. Ich habe so viel Zeugs und so viele Sachen, ja, da bin ich ja nur beschäftigt, mit Ordnung zu schaffen, mit Dingen, die man vielleicht gar nicht so braucht. Ja, ich habe gemerkt, ich habe so viele Dinge, die brauche ich gar nicht. Und die Dinge, die ich habe, die brauchen so viel Zeit zum Sortieren, zur Pflege, zum Ordnen. Ja, und ist ja auch in Kinderzimmern auch immer so, ne? Wie häufig bist du beschäftigt, mit deinen Kindern aufzuräumen? Oder du schickst deine Kinder aufräumen, ja? Und die sind total überfordert, weil die so viel Zeugs haben. Und ich glaube, hier an der Geschichte wird was, also ist ja eine echte Geschichte, ja? Und hier an dieser Geschichte wird was deutlich, dass viel Zeugs nicht unbedingt viel mehr Freude bedeutet, sondern viel Zeug bedeutet Überforderung, ja, bedeutet, dass ich mehr Zeit in dieses Zeugs investieren muss und darf, dass ich eigentlich viel mehr Dinge in meinem Leben habe, die mich eigentlich beschäftigen. Also viele Dinge beschäftigen dich mehr, ja, verbrauchen mehr deine Zeit, deine Energie und dein Geld, als wenn du vielleicht weniger Dinge hättest. Und ich glaube, wir überfordern uns damit selbst. Wir leben in einer Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, uns zu vermitteln oder die glaubt diese Lüge, viel Zeugs gleich viel Glück, ja, oder viel Zufriedenheit. Wenn du viel hast, dann geht es dir auch besser. Also das ist die Logik. Ja? Und ich habe mich mal gefragt, wie pervers ist das? Ich bin da auch voll drauf reingefallen und falle immer wieder drauf rein. Ja? Und gebe das auch weiter, obwohl ich ja eigentlich auch als Christ weiß, nee, ich glaube irgendwie, nee, ich weiß nicht, so gefühlsmäßig stimmt das nicht. Ja? Aber so unbewusst lebt man das dann doch. Das merkst du immer dann, wenn du deinen Kindern irgendwas kaufst. Guck mal, also ich habe mal geguckt, wie viel Zeug habe ich meinen Kindern gekauft? Ja? Was ist denn, wenn dein Kind unglücklich ist? Was machst du denn da? Dann kaufst du was. Ja? Wenn du es beschäftigen möchtest. Ja? Und wir geben das schon der nächsten Generation irgendwie weiter. Wenn du unglücklich bist oder wenn du Glück haben willst oder zufrieden sein willst, dann brauchst du Zeugs. Ja? Und deswegen quellen die Kinderzimmer über voller Zeugs. Und deswegen gibt es dann schöne Bücher, Maria Kondo zum Beispiel. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Ja, genau. Seid ihr auch Konsumopfer wahrscheinlich, so wie ich. Wir müssen Bücher kaufen, damit wir unser Zeug sortieren können. Ja, eigentlich wollen wir es ja nur loswerden, weil es uns beschäftigt. Aber dann gibt es Aufbewahrungsboxen für Kinder und wir bringen Kindern Ordnung bei. Aber was wir ihnen nicht beibringen, ist, dass du auch mit weniger gut auskommen kannst. Und ich glaube auch, dieses ganze Zeugs, was es so gibt, man sagt, jeder Deutsche besitzt im Schnitt 10.000 Dinge. Hast du das mal gezählt? Hat jemand ein Inventar von seinem Zeugs? Ne? Also meine Theorie ist ja, je mehr Raum du hast irgendwo, also je größer du baust, je mehr Raum du hast, je größer deine Wohnung ist, je größer dein Auto ist, ja, in der Regel gibst du so ein kosmisches Gesetz, je mehr Raum du hast, dann füllst du auch diesen Raum. Wer von euch hat einen leeren Raum zu Hause, wo nichts drin ist? Rebecca, du giltest nicht. Okay, Panja? Okay. Ja, es ist selten, weil stell dir vor, du kommst nach Hause, hast einen leeren Raum, was denkst du dir? Hier muss was rein. Ja? Gut, da fahren wir nach Ikea, kaufen ein paar Teelichter und irgendwas, ne? Irgendwelche Gewusel für die Fensterbank, ja, weil irgendwie wir können diese Stille, dieses Nichts nicht aushalten, wir müssen irgendwie füllen. Ja? Und so langsam müllen wir uns immer mehr zu, ja, und haben immer mehr Zeugs, ja? Und wenn du nicht umziehst, dann ändert sich meistens nichts dran. Ich bin jetzt 9-mal umgezogen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so viel weggeschmissen. Und wegschmeißen tut ja, also mir tut es ja echt weh. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Also, dieses ganze Zeugs, was wir haben, und ich will jetzt nicht sagen, das ist alles schlecht oder gut, ich lasse es einfach mal so stehen, das ganze Zeugs, was wir haben, ist wie Lärm, ist wie Störgeräusche in unserem Leben. Störgeräusche in unserer Beziehung auch zu Jesus Christus. Störgeräusche vielleicht noch in Beziehung zu anderen Menschen. Das ist etwas, was uns unruhig macht. Das ist etwas, was immer rumschwirrt. Spätestens jetzt, ja, kannst du nachts nicht mehr schlafen, weil du erinnerst dich dann nachts im Bett dran, oh, der Dachboden, der Flessencamper hat doch irgendwas vom Dachboden gesagt und ich muss unbedingt den Dachboden aufräumen. Und ich weiß, ihr habt viel Zeugs auf dem Dachboden. Ich war bei jemandem aus der Gemeinde, der hat mir gesagt, hey, guck mal auf meinen Dachboden. Ja, da ist auf dem Dachboden mehr als in meinem ganzen Haus. Ja, und vielleicht braucht man die Dinge irgendwann. Aber es ist wie Lärm in unserem Leben, wie Störgeräusche. Ja, und wenn wir uns die Bibel angucken, die sagt auch was dazu. Weil da gibt es auch so kosmische Gesetze, die Christus so in diese Welt reingelegt hat, ja, die uns helfen, ein einfaches Leben zu leben, ohne diese Störgeräusche, die uns helfen, eine Beziehung zu Christus und die uns helfen, eine Beziehung zu den anderen Menschen. Und ich möchte uns, bevor ich bete, kurz uns ein Vers vorlesen aus dem Predigerbuch, Kohelet heißt er auch, 1 Vers 8. Und da schreibt er, das Auge sieht sich niemals satt, und auch das Ohr hat nie genug gehört. Und ich glaube, das ist das, was wir auch erleben. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sind nie zufrieden, wir haben nie genug. Wir haben nie genug gehört. Wir haben nie genug gesammelt. Das ist dieses Gefühl, was manchmal in uns hochkommt. Das ist sowas, das ist Menschlichkeit. So sind wir geschaffen. Das ist in uns. Das ist erstmal was, meiner Meinung nach, was man erstmal erkennen muss. und erkennen darf, ohne irgendwie Schuldgefühle zu haben, weil man den Dachboden voll hat oder den Keller voll hat oder das Auto voll. Doch, Auto voll hat, ist das Sünde. Ja, aber wenn man irgendwas voll hat, ja, ist erstmal wirklich, hier geht es nicht um irgendwie Schuldgefühle und sagen, oh, ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe einen unaufgeräumten Dachboden oder einen vollen Dachboden. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Erkenntnis, hey, das steckt in mir. Wir sind Sammler und Jäger, Schnäppchensammler und Jäger. Wir sind Leute, die brauchen einfach Dinge, wir sammeln Dinge. Und Jesus gibt uns hier einen Gegenentwurf und sagt hier, okay, ich gehe mit euch und ich nehme mit euch diesen Kampf auf, ein einfacheres, glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen, indem wir auf Jesus schauen. Wie Jesus auch gesagt hat, und diese Verse stehen meiner Meinung nach so über dieser ganze Predigtreihe, Jesus und, aus Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Kommt mit mir auf diese Reise, auf Jesus zu schauen, von ihm zu lernen, was bedeutet, ja, ein Nachfolger Christi zu sein im 21. Jahrhundert. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ja zu uns sprichst und uns ja einfach aufzeigst, was dir wichtig ist, was für uns wichtig ist, was für den anderen wichtig ist, was ja für die Welt wichtig ist, die du geschaffen hast. Dass du uns zeigst, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns einen neuen Blick vielleicht auf dieses Thema einfach schenkst. Besitz, ja, und Geld und Zeugs. Und dass du einfach jeden Einzelnen zeigst, wie sehr du ihn und sie lieb hast. Und dass du wirklich das Allerwichtigste bist. Und dass man ja Zufriedenheit und Glück bei dir findet. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns das einfach aufzeigst, dass du uns begegnest, dass du uns berührst, dass wir von dir lernen, dass wir ja heute vielleicht einen Schritt weiterkommen in der Jesus-Nachfolge, in der Nachfolge zu dir. Dass wir heute einen Schritt weiterkommen in unserem geistlichen Wachstum, dass wir dir ähnlicher werden. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Jesus und Besitz. Ich habe das überschrieben mit Jesus und Simplicity, also Einfachheit. Ja, und hier geht es um Einfachheit, was Besitz und Geld angeht, solche Dinge. Aber das kannst du auch, das hängt auch mit ganz vielen anderen Themen zusammen, das kannst du aber auch übertragen auf andere Dinge. Aber lass uns mal drauf schauen, was Jesus über Besitz oder über Geld sagt. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und Jesus spricht echt viel über Besitz und Geld. Wenn du dir die Evangelium anguckst, da redet er echt viel drüber. Und wenn jemand echt viel über ein bestimmtes Thema redet, dann ist das auch irgendwie wichtig. Und ich glaube, das Thema Besitz und Geld ist unheimlich wichtig für uns. Weil manchmal schlagen so zwei Herzen in unserer Brust. In unserer Wallet. Ja, so. Was sagt Jesus über Besitz? Matthäus 6, Vers 19. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Ich möchte kurz voransetzen hier. Wenn jetzt Jesus hier von Reichtümern und von Reichen spricht, dann denk mal an dich. Ja? Wir leben hier in einer Region, dieser westlichen Welt, wo wir zu diesen 1% der Menschen gehören, denen es wirklich gut geht, die nicht arm sind, die wirklich reich sind. Und ich habe mal die Tage nachgeguckt, selbst wenn du Hartz IV oder Sozialhilfe kriegst in Deutschland, bist du immer noch reicher als 80% der Menschen auf diesem Planeten. Ja, also fühl dich ruhig mal angesprochen, wenn Jesus hier vom Reichtum und Reichen spricht. Auch wenn du Student bist. Ja. Oder FSJler. Ja, oder Kind. Ja. Ich weiß noch, weiß nicht mehr, welches Kind das war von mir, die sagte, oh, Papa, sind wir arm? Ja. Weil wir keine Markenklamotten oder teure Autos fahren. Er sagt, nee, wir sind nicht arm. Aber manchmal kriegt man so das Gefühl, man ist arm, wenn man sich mit den 0,01% vergleicht, die das sonst noch so gibt. Naja. Also, sammelt euch, liebe Effie Rodenbach, liebe Zuschauer, lieber Flessenkörper, Pastor, sammelt euch keine Reichtümer auf dieser Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Matthäus 19, Vers 24, um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Rodenbacher ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und Jesus warnt vor den Gefahren, die der Besitz mit sich bringt. Es ist eine Gefahr für unser irdisches und für unser geistliches Leben, ja? Geistliches Leben. Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was hier auffällt bei diesem Vers in Matthäus 6, Vers 24, Jesus gibt hier kein Gebot oder kein Gesetz. Was macht Jesus hier? Er macht eine Feststellung. Er sagt ganz einfach, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon, Gott und dem Besitz, Gott und dem Reichtum, ihr könnt beiden nicht dienen, es geht einfach nicht. Und nicht, er sagt nicht, du sollst nicht, ja, dem Mammon dienen, sondern er sagt, es geht nicht. Du kannst nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Für eine Sache. Und deswegen ist das so unheimlich wichtig hier. Und Jesus hakt auch immer wieder drauf ein. Denn hier geht es wirklich um dein geistliches Leben. Ja? Und deswegen ist es hier die Art und Weise, wie du Besitz siehst, wie du darüber denkst, was das mit dir macht in deinem Herzen, wie du dich dazu verhältst, ist das unheimlich wichtig für dein geistliches Leben. Es geht hier wirklich um Leben und Tod, um geistliches Leben und geistlichen Tod. Hier geht es ja um deine Ewigkeit. Und ich möchte einfach euch zeigen, was für ein Gewicht das hat. Und wenn ihr guckt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die was macht, die genau das macht, uns von Gott wegzubringen und diese Propaganda, die Werbung und alles Mögliche, was es so gibt, die uns versucht wirklich, dass wir diesem Mammon anbeten, dass wir diesem Mammon dienen, dass wir unser Herz an den materiellen Dingen festmachen. Paulus sagt so schön, ja, wir Menschen, wir ticken so, dass wir anstatt den Schöpfer anbeten, die Schöpfung anbeten. Das, was Gott geschaffen hat. Und es ist so witzig, der Prophet, ich glaube Jeremia war es, der hat sich lustig drüber gemacht, oder was, Jesaja? Hat sich lustig drüber gemacht, der hat gesagt, ja, die Leute schleppen ein Stück Holz mit sich, schneiden es in der Mitte durch, ja, das mit dem einen Stück machen die sich ein Lagerfeuer und aus dem anderen Stück schnitzen sie sich einen Götze, den sie anbeten. Ja. Ich glaube, Jesus war nicht gegen das irdische Materielle. War nicht gegen ein gutes Auto oder gute Klamotten oder, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ein gutes Essen oder sonst irgendetwas oder ein Stuhl oder Schuhe oder was weiß ich. Ich glaube, er hat nichts dagegen, sondern es geht eher um die Attitüde, es geht eher um das Verhalten, um das Denken. Woran hängen wir unser Herz? Jesus sagt auch, denn wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Und jetzt fangen wir an, deinen Dachboden auszuräumen. Und jetzt nimmst du was raus, öffnest einen Karton, ja, nimmst was raus und du musst es wegschmeißen. Oder dein Werkzeug oder was weiß ich, was du da rumliegen hast, was du so nicht benutzt. Oder was du sammelst, was du irgendwann mal gebrauchen kannst. Und man merkt, wie stark man eigentlich an den Dingen hängt, die man hat. Ich oute mich. Ich konnte bis vor kurzem keine Kugelschreiber wegschmeißen. Ihr lacht. Das war echt eine Bürde. Ja, ich habe so eine Keksdose, nee, oder ist das irgendwie so Gebäck ist da drin, so eine Metalldose. Ich weiß nicht, kennt ihr die hier? Vom Weihnachtszeugs war da so Essen drin. Spekulatius, irgendwie sowas habe ich mal geschenkt bekommen. Ich musste da die Stifte sammeln. Es ging nicht anders. Ja, ich weiß gar nicht, ob die funktioniert haben, die waren schon ausgetrocknet, aber ich konnte einfach keinen Kugelschreiber wegschmeißen. Ja, und habe so gemerkt, mein Herz hängt da dran, so, das ist auch ein Prozess gewesen, ja. Aber wir hängen einfach an materiellen Dingen. Wir tun uns schwer damit. So, und bei mir sind es jetzt die Kugelschreiber zum Beispiel. Und wenn ich jetzt fragen würde, wenn ich jetzt zu euch nach Hause kommen würde und ich würde mal sagen, ey, zeig mir mal deinen Kleiderschrank und ziehst du das noch an? Ja. Und wenn du dir mal überlegst, wie viel Kapital und wie viel Zeit in Kleiderschränken hängt. Und überleg mal, guck mal jetzt mal mit deinem inneren Auge, guck mal in deinen Kleiderschrank. Wie gehst du mit den Sachen um? Ach, die sind ja gar nicht im Kleiderschrank, die liegen ja auf dem Boden. Ja. Aber wie gehst du mit den Sachen um und ziehst du diese Dinge überhaupt an? Und wie häufig hast du die getragen? Es gibt da echt Statistiken drüber, dass wir, ich glaube, über 600 Teile im Kleiderschrank haben, davon die Dinge vielleicht nur zweimal anziehen und dann, wenn wir die nächste Saison gehen, dann kaufen wir wieder so ein Zeugs, Klamotten. Und überleg mal, wie viel Geld hängt in den Kleiderschränken? Wie viel Geld liegt in ungebrauchtem Werkzeug, wenn wir jetzt über uns Männer mal reden, ungebrauchtes Werkzeug, das wir irgendwann mal gebrauchen könnten, in der Garage oder im Keller. Also ich merke mir immer, wer viel Werkzeug hat, weil dann kann ich das ja immer ausleihen. Ja? Ich will keine Namen nennen. Und ich verspreche auch, die Sachen sauber zurückzugeben. Nächstes Mal. Ja. Aber ihr merkt, worum es hier geht. Ja. Viele Dinge. Die Welt sagt, wenn du viel hast, hast du auch viel Glück und es geht dir viel besser, es geht dir gut. Und wir setzen Energie, Zeit und Geld ein, um Sachen zu sortieren, zu ordnen, um zu pflegen, um in Stand zu halten. Und ich glaube, das ist einfach das, was unsere Seele so ein bisschen belastet. Und Jesus sagt, hier an dieser Stelle, Jesus sagt, es ist genau umgekehrt, weniger ist besser. Du brauchst gar nicht so viel. Ist okay, wenn du nur 3 Hemden im Schrank hast. Wirklich. Ist okay, wenn du nicht so viel hast. Du lebst viel besser, viel einfacher. Du brauchst dich, also Jesus stellt den Zusammenhang her zwischen Sorge und Zeugs. Ja, jetzt kommen wir nachher zu. Und er sagt, weniger Besitz ist weniger Sorge. Du machst dir weniger Sorge. Wenn du weniger hast, machst du dir auch weniger Sorgen. Wenn du weniger hast, hast du auch mehr Freiheit. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn du wenig hast und du umziehst? Weißt du, wie schnell der Umzug um ist? Ja. Weniger Zeugs ist mehr Zeit. Weil du brauchst nicht am Wochenende die Garage aufzuräumen, weil du da nichts drin hast. So, und dann kannst du das verbringen, die Zeit verbringen mit anderen Leuten. Oder du hast weniger Zeugs drin und du bist schneller fertig mit dem Aufräumen und den Ordnen. Ja, du, einfach weniger. Du hast mehr Ruhe, weil du weißt, wenn du auf der Couch liegst, ist alles, ich habe nichts zum Aufräumen oder ich habe wenig zum Aufräumen und das ist alles durch. Und du hast einfach eine innere Ruhe. Wisst ihr, was ich für eine Unruhe habe? Wegen meinem ganzen Zeug zu Hause. Du hast mehr Frieden. Ich glaube, du hast mehr Reich Gottes, wenn du weniger weltliche Dinge hast, weniger materielle Dinge zu Hause. Möchte Jesus jetzt nur, dass wir eine Fraternität gründen? Oder gibt es, pardon, zu dem Weiblichen, eine Sisterität? Nee. Oder Schwesternschaft und jeder hat jetzt nur 3 Dinge, ein Hemd, eine Hose und ein paar Schuhe. Und ja, ich glaube, Jesus möchte nicht, dass wir alles abgeben. Ja, ich glaube, Jesus hat hier auch Zeugs gehabt, muss man ja auch sagen. Jesus hat auch Geld verdient. Der ist nicht rumgelaufen wie ein, sag mal, der hat nicht rumgelaufen wie ein armer Schlucker. Ja, Jesus hatte gute Klamotten angehabt. Ja, und wir sehen das am Kreuz, als er gekreuzigt wurde, hat Jesus haben die um Jesus Klamotten haben die gewürfelt, weil die gesagt haben, ey, das ist so gut gewebt, das hat keine Naht, das ist aus einem Stück, das ist was Hochwertiges. Ja, und die Soldaten haben das nicht einfach nur zerteilt oder sonst irgendwas, sondern haben gesagt, komm, wir würfeln drum, weil das ist so hochwertiges Material, was Jesus da anhatte. Also Jesus war vielleicht gut gekleidet, ja, hatte ordentliches Zeugs gehabt. Willst du nicht zu weit da reingehen, interpretieren, aber Jesus hatte auch Sachen und Jesus hatte auch Geld. Und ich bin ganz erstaunt gewesen, das wusste ich auch noch nicht vorher, dass Jesus so einen Unterstützerkreis hatte, der seine Ministry, seinen Dienst quasi finanziert hatte. Ja, und da waren die Frauen am vordersten Front. Lukas 8, Vers 3. Johanna, die Frau von Kusas, ein Beamten von König Herodes. Also die hat quasi das Geld ihres Mannes ausgegeben für Herrn Jesus. Halleluja. Ja. Also Johanna, die Frau von Kusas, ein Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere, sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Jesus hatte auch ein Budget und hatte auch ein Konto. Das hat dann Judas Iskariot verwaltet und auch veruntreut. Also Jesus hatte Kleidung und Jesus möchte nicht, dass wir wie arme Schlucker leben, sondern Jesus, glaube ich, möchte, dass unser Herz am rechten Fleck sitzt. Jesus möchte, dass wir Gott an erster Stelle stellen. Und wenn Gott an erster Stelle steht, dann steht darunter der Mammon, da steht darunter der Besitz und die Art und Weise, wie wir mit Besitz umgehen, mit den Dingen, die wir haben, mit dem Zeugs, was wir haben, ist einfach ein geistlicher, ein besseres. Und wir haben dadurch ein zufriedeneres Leben. Und Jesus hatte nicht viel. Er hatte nicht dieses viel von diesem Zeugs, von diesem Lärm um sich herum. Und deswegen konnte er sich konzentrieren darauf, was wichtig ist, Gott und die Menschen zu lieben. Jesus nachzufolgen, ich habe hier mal mach mal die nächste Folie bitte. Die Frage ist, was bedeutet es nun, Jesus nachzufolgen im 21. Jahrhundert mit den Dingen, die wir haben? Jesus nachzufolgen, besonders in der westlichen Welt, bedeutet, in derselben Spannung zwischen dankbar glücklicher Freude an schönen Dingen und Einfachheit zu leben. Und im Zweifelsfall auf der Seite des großzügigen, einfachen Lebens zu irren. Guckt euch das nochmal an. Wir leben in der Spannung, wo wir materielle Dinge haben. Das ist auch gut. Das ist nichts Verkehrtes, materielle Dinge. Die Frage ist ja, wie wir damit umgehen. Und es bedeutet, als wenn wir Christus-Nachfolgerinnen und Christus-Nachfolger sind, dass wir eine Zufriedenheit mit den Dingen erleben, dass wir die schönen Dinge, die Jesus uns schenkt, die wir auch schaffen durch Kunst, durch Handwerk und durch Geschick, dass wir das genießen können. Aber auf einer Christus-gemäßen Art und Weise. Mit einer Christus-gemäßen Einfachheit. Es geht nicht darum, viele Dinge zu haben. Sondern ich glaube, es geht darum, die richtigen und wichtigen Dinge zu haben, die uns wirklich gut tun, die auch anderen gut tun. Es geht darum, um die Schönheit der Dinge, um eine Einfachheit. Und im Zweifelfall großzügig zu sein, anstatt zu sammeln, zu geben. Jesus sagt auch, ein Prinzip in dieser Welt ist, um auch glücklicher zu werden und andere auch glücklich zu machen, ist, geben ist seliger als nehmen. Mein Opa hat immer gesagt, ich gebe lieber mit der warmen Hand, anstatt mit der kalten. Um so ein Leben zu leben, brauchen wir Gottes Hilfe. Und Paulus schreibt in diesem Zusammenhang auch etwas mit Besitz, was uns vielleicht helfen kann und vielleicht auch tut und was uns vielleicht auch Mut macht, ein einfaches und zufriedenes Leben anzustreben, so wie Christus es vorgelebt hat und wie Christus es sich auch wünscht. Philipper 4, Vers 11. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Paulus hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn man alles in Überfluss zur Verfügung hat oder zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wisst ihr eigentlich, wie hoch diese Zufriedenheitsskala in Deutschland ist? Wenn eine Skala ist von 1 bis 10? Die Zufriedenheitsskala ist nicht Richtung 10, sondern eher unter 5, weil wir das Gefühl haben, wir leben in einer Mangelgesellschaft, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns das vorgaukelt. Wir brauchen immer mehr, wir haben nicht genug. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem Geld, mit deinem Zeugs, was du hast? Paulus sagt, das hat nichts mit Reichtum oder mit Armut zu tun, Zufriedenheit, Seligkeit, Ruhe und Frieden, sondern es hat was mit deiner Einstellung zu tun, mit deiner Beziehung zu Jesus, mit deiner Einstellung auch den Dingen gegenüber. Und Paulus sagt, ich konnte zufrieden leben als armer Schlucker und ich konnte zufrieden leben als reicher Bonze. Zufriedenheit hängt nicht davon ab, von den Dingen, die du besitzt. Das Leben besteht nicht aus den Dingen, die du besitzt oder besitzen möchtest. Und wir wissen selbst, dass die Lüge, die Freude auf irgendetwas, die Freude auf ein AMG oder auf einen Porsche, ja, oder auf eine Gitarre, ja, ist am höchsten, ja, wenn du diese noch nicht hast, ja, diese Vorfreude. Und wenn du das Ding dann hast, dann geht die Freudenpegel geht dann so runter. Ja. Lasst uns nicht unsere Zufriedenheit von den Dingen abmachen, die wir haben oder haben möchten, sondern von Jesus. Und Paulus schreibt hier diesen wunderbaren Satz: Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und dieser Vers wird häufig aus dem Kontext gerissen und in anderen Situationen gesagt und ist auch okay, ist auch gut, aber hier geht es um Armut und Reichtum und Zufriedenheit. Also, Paulus sagt, mir ist nicht unmöglich, zufrieden zu sein, ja, sondern es ist mir möglich, zufrieden zu sein, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Zum Schluss möchte ich uns einfach noch ein paar praktische Tipps oder Anwendungsmöglichkeiten geben, einfach diese Jesus-Nachfolge nochmal ganz praktisch zu leben. Jetzt haben wir den Unterbau gehabt, wir wissen, wenn wir uns auf Jesus ausrichten und Jesus nachfolgen, heißt es schon, einfach zu leben, und wir brauchen nicht der Lüge zu glauben, dass wir an Dingen festhalten müssen oder dass wir noch mehr Zeugs brauchen, um glücklich zu sein. Und hier gibt es ein paar praktische Tipps und auch ethische Implikationen, die uns dabei helfen, auf diesem Weg einfach einen Schritt vorwärts zu kommen. Ich habe uns ein paar Fragen oder ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Bevor du was kaufst, frag dich, brauche ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Das ist so eine Frage, die möchte man sich nicht stellen. Ja? Eigentlich muss bei Amazon, wenn du was bestellen willst, burp, so ein Ding hochkommen, brauchst du das wirklich? Habt ihr das auch gesehen bei Amazon? Kommt das bei euch auch hoch? Nee, der kommt noch, du brauchst das, vielleicht brauchst du auch noch das, oder? Das ist genau umgekehrt bei Amazon. Gott sei Dank, sonst hätte ich keine Glühbirnen gekauft für meine Lampendinger. Ja? Aber manchmal ist es auch gut. Aber in der Welt ist genau das Gegenteil der Fall. Die sagen nicht hier, du brauchst das, du kaufst das, ja, und dann machen sie uns gleich wieder unzufrieden, aber andere Kunden haben sich das angeschaut. Ne? Und wenn du darauf klickst, kommst du wieder, übrigens haben sich das auch noch andere angeschaut. Ne? Ja? 10.000 zufriedene Kunden können sich nicht täuschen. Also, bevor du das kaufst, frag dich, brauche ich das wirklich oder kaufe ich das vielleicht aus Langeweile? Weil wir Corona haben. Mir ist langweilig. Ja, und dann google ich und was machen wir aus Langeweile? Was ist unser Hobby? Was sagt meine Tochter? Oh, können wir nicht mal shoppen gehen? Ist langweilig. Ja, was machen wir? Was ist unsere Freizeitbeschäftigung? Was ist es, wenn wir einen schönen Tag verbringen wollen? Wir fahren nach Siegen in die City-Galerie zum Shoppen. Oder zu Ikea, aber nur frühstücken. Ja, und vielleicht müssen wir dann doch noch ein paar Teelichter kaufen, ja, oder Blumenvasen. Oh. Servietten sind aber wichtig, ja, genau. Kaufe ich das aus einem Impuls heraus, Impulskäufe? Ja, und Impulskäufe kommen sehr häufig, weil man irgendwie traurig ist. Man fühlt sich gerade nicht so gut, man hat sich gestritten, ja, mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau oder mit dem Freund oder was weiß ich. Ja, und dann muss ich mir einfach was kaufen. Kaufe ich was, um mich zu trösten? Oder kaufe ich mir wirklich was gerade, was mir schlecht geht? Oder vielleicht kaufst du dir was, um dich einfach zu belohnen, weil du sagst, hier, ich muss mich belohnen und mein Belohnungssystem funktioniert so, dass ich mir was kaufe. Du könntest ja auch zur Belohnung joggen gehen. Ihr lacht. Ja, was meint ihr, wie wir, oder zum Trost joggen gehen, wäre ja auch cool. Was meint ihr, wie wir aussehen würden, alle Waschbrettbauch. Ja. Also, und das wirklich mal zu hinterfragen, wie ticke ich eigentlich? Was habe ich mir angeeignet? Was habe ich mir angelernt? Was habe ich vielleicht von meinen Eltern gelernt? Ja? Meine Oma hat mir immer Schokolade gegeben, wenn ich traurig war. Ihr seht's. Ja, überleg mal, was ich esse, wenn ich traurig bin. Also, falle ich auf die Propaganda der Konsumindustrie herein, habe ich vielleicht ungestillte Bedürfnisse, die ich durch Zeugs, durch Dinge einfach befriedigen will. Ja? Stellt euch diese Frage. Wirklich. Und ich verspreche euch, wenn ihr das ordentlich beantwortet und sagt, ja, jetzt kaufe ich das nur, weil ich traurig bin, ich mache das nicht. Ja, ich gehe zu Herrn Jesus. Oder ich gehe und treffe mich mit jemandem online oder 1:1, was weiß ich, was jetzt gerade so erlaubt ist. Oder gehe joggen, gehe mit dem Hund drauf und genieße einfach die Natur Gottes. Anstatt mir was zu kaufen, gehe ich raus und setze mich hin und genieße einfach die Natur Gottes. Und das ist genauso gut. Zweitens, bevor du was kaufst, frag dich, und das sind die ethischen Implikationen hier, und die müssen wir uns stellen, unterdrücke ich durch den Kauf die Armen oder schade ich der Erde? Ja? Wo kommt denn das her, was du dir kaufst? Wer hat denn die ganzen Kugelschreiber zusammengeschraubt, gemacht? Unter welchen Bedingungen? Unter welchen Bedingungen ist dieser Eiskratzer entstanden oder was weiß ich, was man sich kauft? Die ganzen billigen Artikel, die Vorhänge, die was weiß ich. Weil oft kauft man ja auch so Kleinzeugs. Ja, ich war jetzt beim Rewe in Herkules, bin ich durchgelaufen, da gab es eine 1-Euro-Mile. Ja, da bist du durchgegangen, überall alles 1 Euro. Schade ich mit dem Kauf irgendwelche anderen Menschen, weil es billig irgendwo produziert werden muss, damit ich irgendwie was für 1 Euro kaufen kann? Oder schade ich damit der Umwelt? Ja, es gibt Dinge, die verrotten nie oder ewig. Oder für eine ganz lange Zeit. Ja, überlegt mal, die ganzen Kugelschreiber, die ich mir kaufe oder auf einer Messe mitnehme, ja, oder sonst irgendwie, oder die ganzen Zeugs, was ich vielleicht sammle, was du vielleicht sammelst, schadet das vielleicht der Umwelt? Unterstütze ich damit Sachen, die halt nicht gut sind? Werbegeschenke. Kaufe gut und wenig. Wer billig kauft, kauft zweimal. Auch wirklich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Also ist das auch gut oder geht das hier nach dreimal Benutzen kaputt? Ja? Der 5-Euro-Toaster. Erstell dir ein Budget oder sogar ein Inventar. Mach dir bewusst einfach, wo dein Geld hingeht. Und vielleicht gehst du mal und schreibst mal auf, was du alles besitzt. Mach das heute mal, wenn dir langweilig ist, heute Nachmittag. Ja, fang mal mit deinem Kleiderschrank an. Schreib mal auf, wie viel Hemden du hast, wie viele Blusen, wie viele Hosen, wie viele Unterhosen. Davon kann man nie genug haben, aber wie viele Socken. Schreib dir einfach mal auf, wie viel brauchst du eigentlich von dem Zeugs? Wert des Bus. Und ganz wichtig, fang an zu geben. Schmeiß nicht einfach die Sachen weg. Verschenk sie. Schenk sie Leuten, die sie brauchen. Fang an zu geben. Wenn du weniger Geld gebunden hast in deinen Kleiderschrank, in deiner Garage, hast du auch mehr Geld und mehr Ressourcen, um zu spenden, um das Menschen zu geben, die es brauchen. Hast du mehr Ressourcen, um einen wirklichen Unterschied zu machen für die armen Menschen und für die Umwelt. Stell dir vor, dass du noch das besitzt, was du wirklich brauchst. Wie würde das dein Leben verändern? Wie würde das deine Jesus-Nachfolge verändern? Wie würde das diese Welt verändern und das Reich Gottes? Nochmal dieser letzte Satz, bevor ich jetzt mit uns bete. Jesus nachzufolgen, besonders in der westlichen Welt, bedeutet, in derselben Spannung zwischen dankbar, glücklicher Freude an schönen Dingen und Einfachheit zu leben und im Zweifelsfall auf der Seite des großzügigen, einfachen Lebens zu irren. Dafür möchte ich beten. Jesus, du siehst, wie wir manchmal an Dingen, an Zeugs hängen bleiben. Du siehst, wo wir unser Herz dran hängen. Und da hängen nicht unbedingt immer irgendwelche Erlebnisse oder Emotionen dran, sondern einfach Geld oder einfach das Gefühl, das besitzen zu müssen. Herr, und ich bitte dich, dass du uns frei machst vom Besitz. Dass wir, wie Thomas von Aquin das gesagt hat, dass wir ja unseren Besitz so zu behandeln, als wenn es allen gehört und nicht nur uns. Herr, und schenk du uns diese Sichtweise, dass es wirklich ja dein Geschenk ist, der Besitz, dass wir das verwalten dürfen, dass es nicht uns gehört, sondern dass wir Verwalter sein dürfen und dass wir rauskommen aus dieser Lüge, dass mehr Zeugs uns mehr Glück schenkt. Dass wir rauskommen aus diesem Denken, dass Zeugs uns glücklich macht. Dass viel Geld uns glücklich macht. Und dass wir lernen, zufrieden zu leben, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns schlecht geht. Und wir wissen, dass wir das ja schaffen können, dass wir diese Lügen besiegen können, dass wir ja einen Schritt weiterkommen können in der Nachfolge, in dieser Einfachheit, die nachzufolgen und in diesem einfachen Leben durch deine Kraft, durch deinen guten Heiligen Geist. Und da bitte ich darum, dass du uns stärkst, dass du uns ja die Dinge aufzeigst und dass du uns einfach ja das gibst, was wir wirklich brauchen, dass wir das wirklich bei dir suchen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.